先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, der Tomasius Club, guten Abend, begibt sich ab September in sein viertes Jahr. Wir haben also schon drei Zyklen erfolgreich hinter uns gebracht. Und heute begrüßen wir sozusagen als Höhepunkt und Abschluss des dritten Jahres Nicola Gess aus Regensburg.
Berlin.
Okay.
Bielefeld.
Aus vielen sozusagen akademischen Orten dieser Welt. Mit einem Buch, das einen Titel trägt, der einerseits vielversprechend ist, weil Musik und Gewalt drin vorkommt, und dann auch wieder nicht, weil um 1800 drunter steht. Und es geht also jetzt leider nicht um Michael Jackson, sondern um Spontini. Wir machen aber erstmal die üblichen Honneurs.
Ja, Honneurs erstens natürlich wie immer an den Sponsor, die Universitätsbuchhandlung, inkarniert in dem schon legendären Herrn Klaus Finke, und natürlich den jeweiligen Kolleginnen und Kolleginnen, die ganz weit hinten im Dunkeln die Bücher bewachen. Also sollten Sie jetzt Interesse an Barockopern gewinnen, was passieren könnte im Laufe dieses Abends, dann können Sie sich dort hinten informieren. Und natürlich danken wir auch immer unseren verschiedenen Hilfskräften vor und hinter der Kamera und so weiter, die so lange unermüdlich für uns arbeiten. Ja, und ich darf jetzt einfach sagen, ich grüße meine Kollegin Nicola Gess, denn wir hätten uns natürlich ganz einfach in Berlin treffen können. Wir hätten etwa 25 Meter hinter uns bringen müssen in der legendären Rostlaube. Das macht man ja aber nicht. Und deswegen trifft man sich dann doch lieber in Leipzig im Tomasius Club. Das ist ja auch viel besser, weil es in Berlin keinen solchen gibt. So, diese Arbeit, Gewalt der Musik, hat nun den Vor- oder auch Nachteil, eine Dissertation zu sein. So etwas stellen wir hier eigentlich fast nie vor. Ich glaube, es ist sogar das erste Mal. Und insofern also erstmal großes Kompliment. Also eine Dissertation, die so lesbar ist, dass wir sie beide gerne vorstellen wollten, gibt es nicht allzu oft. Das ist doch schon mal etwas. Und ich würde Sie jetzt gerne zu dem Titel befragen. Der klingt ja schon sehr plakativ. Also Gewalt der Musik. Man hätte sich ja vorstellen können, die Gewalt oder das Motiv der Gewalt in der Musik um 1800 oder dergleichen. Und Sie haben ja dann auch noch ein weiteres Buch publiziert, Hörstürze. Das klingt ja schon geradezu pathologisch. Also wie kommen Sie dazu, die Musik mit Gewalt zu koppeln?
Ja, also der Titel dieses Buches ist zunächst mal ein Zitat, also stammt aus einem Text von Kleist, die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik, und daher der plakative Titel. Ich hatte auch zwischendurch überlegt, ob ich sagen soll Musik und Gewalt oder irgendwelche anderen derartigen Formulierungen, die aber alle, wenn ich die getestet habe, falsche Assoziationen auslösten. Und insofern bin ich dann bei Gewalt der Musik geblieben, weil das tatsächlich das ist, wovon das Buch handelt, nämlich eben genau dieses Phänomen, was man in den Texten der Zeit ständig trifft, ob in Literatur oder in Musikkritik, zu untersuchen, was es damit auf sich hat. Hörstürze. Die Hörstürze sind jetzt sind ein ganz anderes Buch. Da geht es um Akustik und Gewalt im 20. Jahrhundert. Dieses Buch behandelt eben auch sehr stark den Einfluss von Technik, neuen technischen Entwicklungen auf akustische Gewalt, und tatsächlich behandelt auch, weil es sehr interdisziplinär ist, solche Phänomene wie Hörstürze, und daher haben wir uns dort für die Hörstürze entschieden.
Ja. Gut, das waren jetzt die Titel, aber warum kommen Sie, wenn Sie an Musik denken, auf Gewalt? Man könnte auch sagen, Musik ist schön.
Ja, das widerspricht sich auch nicht, ne? Also das ist ja auch darum geht's ja auch in dem Buch, dass eben diese Bedrohung, als die Musik erfahren wird, um 1800 tritt das eben besonders hervor, aber das hört ja da nicht auf. Also ich hätte das Thema auch weiterverfolgen können, mindestens bis in die 30er, 40er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Literatur. Also das Thema ist eben sehr prominent. Das ist ja durchaus gekoppelt auch mit dem, was Sie jetzt vielleicht als Schönheit von Musik beschreiben oder mit Genuss von Musik beschreiben, weil es ja genau damit zu tun hat, dass eine bestimmte Form von Genuss als bedrohlich erlebt wird. Ja, also zum Beispiel so eine Musik, die zu stark die Sinnlichkeit affiziert, sowas wie sinnliche Lust hervorruft, mit all den Assoziationen, auch sexueller Natur, die das hat, da ist das beides ja ganz präsent. Also Genuss und auch durchaus Schönheit, zum Beispiel auch schöne Sängerinnen und so weiter, und aber Bedrohung, die davon ausgeht, ne, für die moralische Integrität.
Ja, jetzt haben Sie schon das Thema im Grunde dargelegt. Das ist sozusagen eine Überwältigung durch Musik, die auch Thema ist. Wie sehr sticht die Musik da ab? Es gibt ja auch Diskurse, die ähnliche überwältigende Wirkung dem Lesen von Literatur zubilligen oder dem Erfahren von Natur, auch gerade am Ende des 18., frühen 19. Jahrhunderts. Also es ist doch ein Topos, der tiefer reicht, als sich mit einer bestimmten Episode der Musik zu verkoppeln. Eigentlich würde ich Sie gerne fragen, würden Sie so weit gehen und sagen, diese Literatur sei gar nicht entstanden, wenn es nicht bestimmte Musik gäbe? Also ich glaube schon zu wissen, dass das nicht so ist, ja, weil Sie sagen ja eher, diese Literatur ist entstanden, weil Kant nicht recht hat. Also weil der Philosoph zu schwache Auskunft gibt über das, was da überwältigt. Also warum jetzt dieses um 1800? Das ist ja jetzt auch keineswegs das erste Buch, das die Zeit um 1800 thematisiert. Es gibt da sehr viele Investigationen in diese Literatur, die da sehr viel verrät. Also was hat Sie fasziniert? Eher so die ästhetische Seite oder auch tatsächlich die Musik? Hören Sie diese Musik von Rossini? Hören Sie gerne Rossini?
Ich höre gern Oper. Und Rossini habe ich jetzt, bevor ich in die Dissertation geschrieben habe, muss ich ehrlich sagen, nicht speziell gehört. Aber
was waren Sie jetzt mit Oper? Das ist jetzt auch sehr verschieden. Nono, Wagner.
Ach so, ja, ich habe zum Beispiel, also durch die Bank, also ich habe mich mit Mozart zum Beispiel intensiv auch in der Praxis beschäftigt, auch mich auch mit Wagner beschäftigt, Nono habe ich mich auch mit beschäftigt, auch mit Barockoper. Das ist die Gattung der Oper, interessiert mich vor allem eben auch Opernästhetik. Also das, was an die Oper gekoppelt wird, was für Hoffnungen mit der Oper verbunden werden, was für Utopien an die Oper geknüpft sind. Insofern, und Rossini und Spontini gehörten jetzt nicht gerade, sagen wir mal, zu meinen Lieblingskomponisten, sind auch nicht gerade so kanonisch wie manche andere, aber die Beschäftigung mit Oper lag da schon nahe, ja.
Können Sie
die denn Frage nach- war jetzt, warum genau 1800? Um 1800 fängt es an. Eigentlich war mein Thema, hatte ich mein Thema so angelegt, dass ich gedacht habe, ich fange an der Stelle an, wo dieser Diskurs virulent wird, also an der Stelle, also Ende des, so ungefähr um 1770, wo man also zum ersten Mal mit einer ganzen Fülle von literarischen Texten auch konfrontiert ist, die solche Bedrohungsszenarien entwickeln, ja, in all ihrer Ambivalenz, und verfolge das weiter. Also ich hätte das dann gerne weiter verfolgt, auch über Nietzsche bis hin zu Thomas Mann, Hermann Hesse, Ernst Bloch, um nur irgendwie einige bekannte Vertreter zu nennen. Aber das hat dann einfach, wäre dann ein 1000-Seiten-Buch geworden, und insofern musste ich diese letzteren Teile weglassen. Was ich schade fand, weil dieses Thema sich natürlich wandelt und zum 20. Jahrhundert hin auch eine viel stärker politischere Bedeutung gewinnt. Auch die ganze Frage der Gewalt, die um 1800 eben einfach noch nicht so prominent ist, diese politische Dimension. Das hätte mich eigentlich noch sehr interessiert, aber wie gesagt, ist dann eben rausgefallen. Also, aber wie gesagt, um 1800 fängt das an, ja.
In der Literatur und im Denken, im Schreiben.
Genau.
Dass man das thematisiert.
Genau, in dieser Form, ja.
Und warum?
Ja, das hat ganz verschiedene Gründe, die ich versucht habe hier in einem der ersten Kapitel zu entwickeln. Also zum einen ist es so, dass sich die Musikauffassung in der Zeit wandelt, also dass innerhalb der Musikästhetik aber eben auch der konkreten, den Kompositionslehren und den konkreten Rezeptionsformen, die dokumentiert sind, also in Kritiken oder eben auch in Tagebucheinträgen, Briefen und so weiter, dass Musik sich wandelt hin zu der Vorstellung, dass Musik subjektiver Gefühlsausdruck sein soll. Also sozusagen, dass individuelle, einzigartige Gefühlsleben einer Person zum Ausdruck bringen und möglichst unmittelbar den Hörer affizieren soll.
Ja? Wie die Literatur und die Kunst.
Ja, ja, aber ich dachte, Ihre Frage wäre jetzt darauf bezogen, was ändert sich im Musikdiskurs? Und das ändert sich. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einer barocken Musikästhetik, ist das eben eine andere Vorstellung davon, wie Musik wirkt, was Musik transportiert und wie das funktioniert.
Ja gut,
das
aber ich meine, ich versuche jetzt einfach ein bisschen den Punkt zu pressen, warum oder was das spezifisch Interessante an der Musik ist. Weil,
ach so, okay.
Ich habe mir quasi jetzt schon zugegeben, das hätte man auch in der Literatur machen können oder auch in der Philosophie, diese Subjektivität, Innerlichkeit, und das gibt es ja auch noch in anderen Bereichen.
Genau, also es gibt trotzdem spezifische Unterschiede, weil Literatur und Musik sind ja auch unterschiedliche Kunstformen, und deswegen sind natürlich auch die Bedrohungsszenarien oder einfach die Gefährdungen, die man fürchtet, zum Beispiel auch vom Lesen, andere als jetzt in Bezug auf Musik. Also zum Beispiel die Furcht vor dem Lesen, die war auch um 1800 sehr verbreitet. Gerade die Vorstellung, dass junge Frauen sollen bloß nicht zu viele Romane lesen, weil dann eben die Gefahr besteht, dass sie gewissermaßen aus diesen Welten nicht wieder zurückfinden. Das ist ja schon ein großes Thema. Und das berührt sich auch mit einem Typus dieser Gewalt der Musik, nämlich mit der Vorstellung, dass Musik die Einbildungskraft auf eine Weise in Gang setzen kann, die eben bedrohlich ist für die Zügelung der Einbildungskraft durch den Verstand und zu einer Form von Wahnsinn führt. Da gibt es sicher Berührungspunkte genau zu diesem Diskurs über die Gefährdung des Lesens. Die anderen Typen der Gewalt der Musik, die ich entwickelt habe, vor allem der letztere, wo es um die physische Überwältigung geht, die ist natürlich beim Lesen nicht präsent. Ja, also insofern unterscheiden die sich schon, ja. Aber natürlich haben Sie recht darin, dass nicht nur die Musik so gewissermaßen ein Gefahrenpotenzial entwickelt vor diesem allgemeineren sagen wir mal subjektphilosophischen oder Hintergrund.
Mhm. Ja. Ich dachte jetzt, Sie sagen zum Beispiel solche Sachen wie, dass die Musik nachgesungen wird von Leuten auf der Straße, von Schusterjungen und sowas wird dann zitiert, dass es besonders irgendwie verwerflich ist, dass Rossini ernste Stoffe in lustige Musik packt, die dann den Leuten so gefällt, dass sie auf der Straße singen. Das ist ja vielleicht auch ein Phänomen, das so mit dieser Öffentlichkeit und immer so die Popkultur-Dimension angeht, die in der Literatur so vielleicht auch nicht da ist.
Das stimmt. Das ist sicher richtig. Also, dass bestimmte Formen von Musik, bestimmte Komponisten schon sowas wie eine Popkultur präsentiert haben oder vielmehr eigentlich die Sängerin. Also die Sängerin waren die Popstars. Ich glaube, der Komponist trat da schon sehr in den Hintergrund, weil ja auch die Opern, also gerade die Rossini-Opern, lebten gerade von den Performances, waren gewissermaßen von den Komponisten auch nur als Vorlage gedacht, mit denen die dann die Sänger sich nehmen konnten und dann brillieren konnten. Insofern, die Sänger waren die Popstars und die Melodien wurden geträllert in den Gassen, wie das dann da immer beschrieben wird. Das ist sicher ein besonderes Phänomen. Aber auch da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel beim Lesen, das war sicherlich elitärer, das Lesen, aber wenn man jetzt an die berühmte Werther-Manie denkt, die hat ja auch schon sowas, ne, von so einer, von einem popkulturellen Phänomen eigentlich, was ein Roman in dem Fall dann ausgelöst hat, aber sicherlich in einer anderen Schicht von Rezipienten. Das ist, ja.
Ja, ich finde das gut, dass wir so von Musik im 1800 reden und auf Popkultur kommen, denn ganz viele Texte, die über Musik um 1800 schreiben, sind ja unglaublich fromm und gläubig und denken doch, Musik müsste gut sein, und sie sind da ja relativ unverfroren, sage ich mal so. Also sie haben da keinen Respekt vor Herrschaften wie Dahlhaus und dergleichen.
Gut. Ja, schön. Also ich meine, ich schätze Dahlhaus sehr. Ich halte Dahlhaus, ist sicherlich einer der bedeutendsten Musikwissenschaftler gewesen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, das ist klar. Aber das, worüber ich schreibe, das sind in der Tat Themen, die Dahlhaus wahrscheinlich auch nicht interessiert haben, also die er aber auch nicht so sehr berührt hat.
Das, ja, ja.
Also glaube ich, müssen wir im Sinne des Thomasius-Clubs, wo wir das ins Deutsche übersetzen, das heißt in irgendetwas, was allgemein verständlich ist, das müssen wir nochmal vertiefen. Was hat ihn nicht interessiert und was interessiert Sie? Also das ist jetzt ein Generationenwechsel, ein Paradigmenwechsel, wie sieht er aus? geht das weg von einer kompositionstheoretischen Analyse hin zu einer
gesamtkulturellen? Also zunächst mal ist Dahlhaus, ich weiß gar nicht, ob dem Publikum Dahlhaus überhaupt bekannt ist.
Nee, machen Sie ihn einfach als Gegenfigur mal.
Also eine große Autorität.
In der Musikwissenschaft. Zu einem ist Dahlhaus Musikwissenschaftler und Dahlhaus...
Und Sie?
Ja, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich
geblieben
war,
nach dieser Arbeit?
Geworden mit dieser Arbeit. Aha. Also ich habe mal Querflöte studiert, dann Musikwissenschaft studiert und dann bin ich aber immer mehr in die Literaturwissenschaft gewissermaßen abgedriftet. Und der Grund für diese Arbeit, also dass diese Arbeit in der Literaturwissenschaft entstanden ist, hat auch den Grund, dass sie in der Musikwissenschaft keinen Platz gehabt hätte, weil das Fach Musikwissenschaft so enge Grenzen steckt, dass viele von den Aspekten, die ich behandelt habe, zum Beispiel, dass ich eben mich vorwiegend mit literarischen Texten befasst habe, aber auch philosophische Kontexte erarbeitet habe, die ganze rezeptionsästhetische, wirkungsästhetische Ausrichtung der Arbeit, all das fällt aus der Musikwissenschaft, ich würde fast sagen, noch immer eigentlich raus. Also, dass man auch so die anthropologische Dimension auch von Musikästhetik oder Musikrezeption sich anschaut. Naja, das ist eben etwas, was in der Musikwissenschaft wenig Platz gehabt hat. Und deswegen hat Dahlhaus all das auch nicht wirklich gemacht.
Und Ihr Buch hat dann in der Musikwissenschaft auch keine Wirkung gezeigt? Das ist doch interessant, dass diese Grenzen so bestehen.
Es ist interessant, ja. Also ich kenne Musikwissenschaftler, bei denen es Wirkung gezeigt hat. Aber die orthodoxe Musikwissenschaft...
So was gibt's?
Ja, das gibt's.
Aha. Und was sagen die so? Was sagt so ein Orthodoxer? Ich meine, den können wir uns jetzt ein bisschen drastisch
ausmalen. Ja, ich meine, ich will jetzt hier gar nicht so krass polemisieren, aber eine musikwissenschaftliche Arbeit über Spontini würde eben sich sehr viel stärker, einfach sehr viel mehr Raum auch den Analysen einfach der Partituren widmen. Ich habe da ja nur ganz kleine Ausschnitte genommen und irgendwie nur mal 10 Seiten Spontini-Analyse, was schon für eine literaturwissenschaftliche Arbeit schon wieder absolut außergewöhnlich ist, aber für eine musikwissenschaftliche Arbeit wäre es natürlich viel zu wenig. Also das heißt, der Fokus ist einfach ein anderer, weil ja auch, es ist ja eigentlich ganz logisch, die Materie des Faches eine andere ist. Man interessiert sich primär natürlich für die Partituren.
Ja, aber gut, das sagen Sie jetzt so nett, um sozusagen nachträglich zu rechtfertigen, dass das System Sie jetzt sozusagen in der Literaturwissenschaft weiterkommen lässt. Ja? Aber die Materie selber könnte man doch auch ganz anders und gerade mit Ihren Belegstellen argumentieren. Die Materie verlangt nach jemandem, der beides kennt. Die Dichter waren zum Teil Musiker, die Faszination für die Musik war irgendwie nicht, das ist ja nicht so, dass da sozusagen Literaten reine Literatur produziert haben und dann gelegentlich mal was über Musik, oder? Sondern das hat sie doch in ihrem Schreiben selbst beschäftigt. Es ist ein Teil der Literatur geworden, die Musik. Und die Auseinandersetzung mit den Wirkungen der Musik.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, eben.
Also insofern, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es Zeit ist, die Fächergrenzen abzuschaffen.
Okay.
aber es gibt sie noch. Und das sieht man ja auch an den literaturwissenschaftlichen Arbeiten zu dem Thema. Auch da ist es ja so, dass die allermeisten sich jetzt weniger stark auf die Musik einlassen und eben deshalb auch nicht so gut zeigen können, inwiefern die literarischen Texte ganz konkret zum Teil auch von Musik und musikalischer Kultur der Zeit beeinflusst sind.
Ja, Sie haben da so ein Beispiel drin, ne, wo das so regelrecht Begriffe übernommen werden, Sprachregelungen übernommen werden.
Also jetzt haben wir erstmal wieder die Interdisziplinarität eingefordert. Das passiert ja regelmäßig. Und ich wollte, um dem Publikum auch mal klarzumachen, welche Art von Texten Sie auch behandelt haben, etwas Kurzes vorlesen. Nämlich von einem Roman, den heutzutage, glaube ich, fast niemand mehr kennt, der aber Furore gemacht hat, Hildegard von Hohenthal. Und da gibt es so wunderschöne Sätze, die da heißen, schüchtern tat sie, als ob sie etwas kommen hörte. Und beide saßen unbeschreiblich schön blühend, glühend am Klavier. das weiße Sommergewand verhüllte nur leicht die herrlichen Säulen des stolzen Körperbaus und so weiter und so weiter. Das ist jetzt Hildegard von Hohenthal, eine Sängerin, die auch noch die Eigenschaft hat, gerne nackt zu baden. Also da kommen so zwei Ursprungsmythen zusammen. Das heißt also auch, nicht nur sie überschreiten Fächergrenzen, sondern sie kümmern sich jetzt auch nicht darum, ob die Texte, die sie behandeln, kitsch sind oder nicht, oder das ist ihnen egal, oder ja, machen sie so?
Also Heinse...
Ja, Heinse heißt der Verfasser.
Also Heinse galt ja seinerzeit nicht als kitsch.
Ja, ja.
Sondern als Provokation. Also Heinse hatte bei Schriftstellern wie Goethe oder Schiller den Geruch des der Pornografie.
Ja, ja. Und deswegen habe ich es ja vorgelesen.
Genau, also er stand nicht unter dem Kitschverdacht, glaube ich. Also es gibt ja auch viele berühmte Autoren, die Heinse durchaus so sehr geschätzt haben. Ich würde behaupten, dass er damals schon in gewisser Weise auch kanonisch war. Ja? Mhm.
Und wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn zitiert
kein Kitsch.
Haben, weil er kanonisch war? Ich meine, die Frage geht doch dahin, das wurde in den hymnischen Rezensionen, die es durchaus zu lesen gibt, von diesem Buch attestiert, dass Sie mit Leichtigkeit nicht nur die Sekundärliteratur einbauen, elegant, und das kann man auch nur bestätigen, Sie halten sich nicht übermäßig lange damit auf, das zu diskutieren, sondern Sie werfen ein paar Schlaglichter auf gute Sachen und sagen auch etwas darüber, was Sie nicht gebrauchen können, sondern dass Sie auch die, das habe ich jetzt nicht gelesen, das war aber mein eigener Eindruck, dass Sie eben auch ganz verschiedene Genres an Literatur hineinnehmen, so unter dem Motto, das war eben gleichzeitig, ja. Wobei schon ein gewisser Schwerpunkt auch auf der Journalistik liegt, also auf der Musikjournalistik, auf den Zeitschriften, die sich ja da auch gebildet haben im 19. Jahrhundert und die exklusiv anscheinend nur über Musik berichtet haben. Sowas gab's.
Ja, also es gab Musikzeitschriften, wie die Allgemeine Musikalische Zeitung, das hat einfach damit zu tun, dass das eine ganz andere Kultur war. Also das gehobene Bürgertum verstand, also da gehörte ja sozusagen Musikrezeption und auf der Höhe der musikalischen Zeit zu sein, gewissermaßen zum guten Ton. Insofern wurden die tatsächlich sehr viel gelesen und gehörten auch so zum Salongespräch. Was heißt nochmal?
Genau? Um die Genres.
Genau. Musikjournalismus. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil man muss sich klar machen, ich habe auch lange gezögert bei dem Titel, ob ich das jetzt nennen soll Literatur- und Musikkritik oder Literatur- und Musikästhetik. Und manchmal ärgere ich mich, dass ich es nicht Musikästhetik oder so genannt habe, weil Musikkritik denkt man nämlich heute immer, Journalismus, aber damals war das zwar auch schon Journalismus, aber das ging eben in eins. Also sozusagen die Musikästhetik wurde in diesen Texten gemacht. Und das sind ja zum Teil lange Abhandlungen, die da schreiben. Das sind ja nicht kurze, knappe Konzertkritiken, wie man das vielleicht heute kennt, sondern das sind sozusagen Wissenschaftler, die sich in diesen Zeitschriften ausbreiten über ihren Ansichten darüber, was gute Musik von schlechter Musik unterscheidet und wo auch dann eben Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Kant oder anderen Philosophen stattfinden. Ja, insofern ist das eine andere Form von Journalismus. Ja.
Und jetzt gehen Sie in diese Texte rein und dann analysieren Sie das. Ich sage jetzt nicht psychoanalysieren Sie das, aber Sie analysieren das und Sie kommen so auf Ängste und Furcht und also ohne, dass Sie in irgendeiner Weise ein psychologisches Vokabular entfalten, gehen Sie doch auf so eine, ja, wie würden Sie das nennen, auf eine anthropologische Ebene oder erfährt man etwas über das Wesen des Menschen, über seine alltägliche Verfasstheit oder über seine Ausnahmekapazitäten? Sozusagen, man kann morgens ins Büro gehen und abends im Konzert ausflippen. Erfährt man darüber etwas oder ist das sozusagen ein neues Menschenbild, was jetzt auch das morgendliche Ausflippen und das abendliche brav sein, rechtfertigt?
Ja. Also die Texte sagen in der Tat einiges darüber aus, wie diese Journalisten oder Wissenschaftler sich den Menschen, wie er sein sollte, vorstellen, ja, und auch wie er mit Musik umgehen sollte. Und man muss da gar nicht viel Psychologie betreiben, sondern man kann erstmal wirklich auch davon ausgehen, was sagen die Texte über die Musik. Und wenn dann da eben gewarnt wird vor bestimmten Komponisten oder gesagt wird, dass schon wieder irgendwie zwei Frauen in Ohnmacht gefallen sind bei der und der Musik oder schon wieder ein Arzt bemüht werden musste, weil XY taub geworden ist, als er Spontini gehört hat, dann muss man da gar nicht viel deuten, weil es da zum einen einfach so steht. Aber natürlich ist es da, darüber hinaus, was ich ja auch mache, eben interessant, auch sich die literarische Qualität dieser Texte anzugucken und zu schauen, wie eben diese Texte selbst schon in die Literatur hinübergleiten. Ne? Also bestimmte Bilder aus der Literatur aufnehmen, wie da sozusagen Fiktionalisierung schon reinspielen. Ja. Und tatsächlich ist es ja dann auch so, das ist auch ganz interessant zu sehen, und hier kommen wir dann vielleicht zum Kitsch, dass einige dieser Musikjournalisten dann auch angefangen haben, Romane oder Erzählungen zu verfassen, die in der Tat furchtbar kitschig sind, wo sie dann eben ihre private Musikphilosophie, die aber eben repräsentativ ist für diese Zeit. Deswegen habe ich diese Musikzeitschriften alle durchgeackert, um eben zeigen zu können, es ist repräsentativ. Also wo die eben ihre Befürchtungen in kitschige Literatur gießen und dann eben vor Rossini-Sängerinnen warnen oder solche Geschichten erzählen, wie dass die angeblich verruchte Rossini-Sängerin ja diese Maske nur aufgesetzt hat, um ihren Verehrer zu testen, ob er wohl auf sie als Rossini-Sängerin hereinfällt, und als sich dann herausgestellt hat, nein, er lehnt sie ab, er lässt sich nicht auf Rossini ein, dann offenbart sie ihm, dass sie in Wirklichkeit nicht Rossini singt, sondern ganz genau wie er deutsche Lieder oder Mozart und, ne, also es, so, das ist natürlich platt, sozusagen von niedriger literarischer Qualität, aber ist sehr bezeichnend für das, was was da ausgetragen wurde.
Also das mit dem Repräsentativen, das bedeutet schon, aber im deutschen Kontext.
Ja, ja.
Soweit literaturwissenschaftlich beschränkt sind Sie schon, dass Sie, ja, in der deutschen Tradition arbeiten. Sie sagen jetzt, ja, nichts über Frankreich,
nein,
wo es eine ganz andere Szene, auch, ja, ganz andere Opern gab.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Oder England, weiß ich jetzt, oder Italien.
Nur Deutsch. Hm. Ja. Es ist auch innerhalb des deutschen Kontexts, das habe ich auch nur, schon ausgeblendet. Ich erwähne es zwar, aber es ist auch, hat natürlich auch stark nationalistische Untertöne schon. Hm. Also je weiter man kommt, desto stärker, ne? Dass
ja,
dann
so
nationalistische Untertöne reinspielen und irgendwie alles, was aus Frankreich oder Italien kommt, schon deswegen verdächtig ist.
Genau, wie was Freischütz und so weiter. Ja. Also der nationalistische Diskurs war im Empfinden von Musik, speziell von Oper, ja eingebaut, und man hat das ja auch später dann noch im 20. Jahrhundert, Wagner-Kult und so weiter. Mhm. Also das wären schon noch interessante Geschichten gewesen. Jetzt mal in dieses frühe 19. Jahrhundert zurückgekehrt, auch wenn Sie es jetzt im Buch nicht behandelt haben, haben Sie wenigstens einen Verdacht, wie es anderswo anders ist oder was gleichzeitig in Frankreich ist, hilft das? Würde uns das helfen, zu verstehen, was so typisch deutsch in dieser Diskussion ist? Also Sie bringen ja, Entschuldigung, wenn ich das noch einholen darf, das ist typisch deutsch, ich komme jetzt drauf, weil Sie haben auch viel Luther drin, ja? Und Luthers Verhältnis zur Musik.
Ja, also das ist eine Vorgeschichte, ist natürlich klar, in der Vorgeschichte, es ist ja auch schon vor 1800, gibt es die Rede davon, dass bestimmte Musik besser geeignet ist als andere Musik, um sozusagen den Menschen gesund zu halten. Und in diesem Rahmen spielt auch Luther, spielen auch die Kirchenväter natürlich eine Rolle. In Frankreich und Italien, es ist so, dass viele Komponisten, deren Musik in Deutschland als prekär beurteilt wird, in Frankreich und Italien ausnahmslos gefeiert werden. Ja, also so jemand wie Rossini oder Spontini oder später Berlioz haben einen ganz anderen Stand in Italien und Frankreich. Wie die Diskussion über das Bedrohungspotenzial in diesen Ländern ausgeht, da kann ich glaube ich auch erstmal nur spekulieren, da weiß ich nicht genug drüber, um das wirklich sagen zu können.
Vielleicht waren die gar nicht bedroht, das wäre doch interessant. Also vielleicht waren nur die deutschen Seelen bedroht von der Musik. Und vielleicht, weil sie zu viel Kant gelesen hatten vorher.
Es gibt sicherlich Unterschiede in diesen Nationalkulturen. Also Es steht zu vermuten, dass zumindest in Italien und Frankreich, das ist mein Eindruck, den ich aber eben erstmal verifizieren müsste, zumindest diese erste Dimension, also die Furcht vor einer zu großen Sinnenlust, die durch Musik ausgelöst wird, so nicht präsent ist. Die anderen beiden, würde ich vermuten, sind wahrscheinlich auch dort da. Also dass es Musik gibt, die aufgrund einer angeblichen Formlosigkeit, einer angeblichen Inhaltslosigkeit die Einbildungskraft auf Irrwege schicken kann. Und genauso auch das letzte Moment Musik, die physisch überwältigend ist, was eben auch mit so ganz banalen Phänomenen wie zu großen Lautstärken unter anderem zu tun hat, mit bestimmten neuartigen Instrumenten, die eingesetzt werden, riesige Orchesterapparate, die aufgefahren werden und so. Das sind, glaube ich, Aspekte, die man in diesen anderen Ländern so auch finden könnte. Aber wie gesagt, das müsste man sich nochmal genauer anschauen.
Waren Sie mal in Italien in der Oper? Hatten Sie mal die Gelegenheit dazu, mitzukriegen, wie die Leute mitsingen?
Ja. Nee.
Das wäre in der deutschen Oper undenkbar.
Ja, ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie diese Themen nicht behandelt haben, weil ich die nämlich in einem Buch schon mal behandelt habe. Insofern können wir jetzt hier unsere Hypothesen durchaus bestätigen.
Die Fußnote müssen wir jetzt auch wieder ausbauen, sonst versteht ja wieder keiner.
Ja, müsste ich aber hier in der Mitte sitzen. Es gibt
das wäre ja auch mal eine interessante Position.
Ja, genau.
Also, oder ich falls mal der Gast ausfällt,
der nächste Gast.
Können genau. wir darüber reden.
Ja, genau.
Sehr gut.
Genau. Und also es stimmt vollkommen, was Sie sagen. Die Angst vor Sinnenlust herrscht da überhaupt nicht. Die Frage ist immer, wer macht am meisten Geld und wer hat am meisten Macht. Und ich empfehle nur eine Erzählung von Balzac, die heißt Gambara. Da steht das alles drin. So, aber jetzt höre ich auf, mich selbst hier zu interviewen. Ja, Moment, wo war ich? Jetzt habe ich mich selbst verwirrt durch diesen Rollenwechsel. Ja, vielleicht kommen wir auf die Formlosigkeit. Das ist ja dann auch erstmal wieder ein sehr deutsches Problem, wenn dieser Karl Philipp Emanuel Bach am Klavier sitzt und improvisiert. Das können Sie uns doch vielleicht nochmal genauer erklären. Was ist daran so beängstigend für das Publikum?
Ja, also Karl Philipp Emanuel Bach ist derjenige, der das Genre der freien Fantasie gewissermaßen in Deutschland eingeführt oder entwickelt hat. Das heißt, es ging darum, dass also das, was man jetzt als Improvisation vielleicht am besten beschreiben kann. Jemand setzt sich ans Klavier und spielt einfach drauf los, ohne dass es eben dass es sich nach erkennbaren Gattungskriterien richtet, weder im Großen noch im Kleinen. Also man konnte keine, weiß ich nicht, achttaktigen Melodien feststellen, noch irgendwelche motivischen Entwicklungen. Also nichts verläuft nach Plan. Und das hat in der Tat bei den Zeitgenossen Irritationen ausgelöst, also Faszination, aber eben auch Irritation, weil man, und zwar eine doppelte. Zunächst war die Irritation gar nicht so sehr die Formlosigkeit, sondern dass man dieser Musik keinen Inhalt zuordnen konnte. Weil es gab reine Instrumentalmusik, war zu dieser Zeit ja durchaus nicht gang und gäbe, sondern gewissermaßen neu. Und gerade diese Form von Instrumentalmusik, da war es eben besonders schwer zu sagen, ja, wovon handelt das denn jetzt eigentlich? Weil wenn man es mit reiner Instrumentalmusik zu tun hatte, wollte man wenigstens sagen können, okay, es wird hier dieser eine Affekt zum Beispiel behandelt. Ne? Also hier, in diesem Stück geht es irgendwie um Liebe oder so. Und bei dieser freien Fantasie war aber das Problem, dass offensichtlich die Affekte zu stark wechselten. Also es war sozusagen ein Hin und Her von der Emotion wurde da empfunden, aber das passte eben nicht in das Dogma rein, dass es sozusagen ein Thema dass man dem ein Thema zuschreiben musste. Und das war das eigentliche Problem. Deshalb wurde dann versucht, zum Beispiel diese freien Fantasien zu betexten. Das heißt, man hat das eben notiert und dann hat man versucht, da Texte drunter zu legen und solche Geschichten zu machen, um die rezipierbar zu machen. Und nachdem man sich damit einigermaßen angefreundet hatte, kam aber sozusagen, dann verschob sich das Problem und das ist dann eben in der frühen Beethoven-Rezeption stärker das Problem, dessen Kompositionen auch als freie Fantasien rezipiert worden sind zunächst, der auch übrigens am Klavier, also als Improvisator, der junge Beethoven sehr bekannt war. Da war das Problem die Form, also dass man dann versucht hat, die Form greifbar zu machen und sie aber nicht greifen konnte. Bis sich dann im Laufe der Entwicklung Beethovens und der Hörerfahrung mit Beethoven sich dann eben neue typische beethovensche Formen herauskristallisiert haben und dann wieder alles gut war sozusagen.
Also es reizt natürlich jetzt schon zu fragen, ob man das, was Sie herausarbeiten, auch mit dieser Typisierung der sozusagen Reaktion auf Musik, ob das heute noch gilt. Ob man sagen kann, wir sind immer noch relativ, uns fällt es immer noch sehr schwer, Musik zu denken, weil sie zum Beispiel so schwer zu beschreiben ist und weil beim Beschreiben in irgendeiner Weise uns die Texte hineinrutschen, ja, oder Geschichten hineinrutschen. Denken Sie, dass Sie mit dieser Arbeit für sich selber, wo Sie ja dann auch noch in anderen Zeiträumen arbeiten und auch mit gerade auch mit Musik in anderen Zeiträumen zu tun haben, Sie haben auch als Dramaturgin gearbeitet, also denken Sie, dass Sie für sich da so etwas geklärt haben, auch an so einer Art Grundaffektivität von Musik in der Moderne bis hin sozusagen zur Popmusik? Sie haben dieses wunderschöne Zitat von Lessing gleich als erstes: Verführung ist die wahre Gewalt. Oder? Ja, es ist ein toller Satz aus Emilia Galotti, glaube ich. Ja, und Musik hat ja eindeutig diesen verführerischen Charakter. Also wobei die Uneindeutigkeit dessen, was dann nun Verführung genannt wird, ja mit dazugehört. Ja. Man wird irgendwie weggezogen von sich selbst und irgendwo anders hin. Man transformiert sich und kann sich fast noch dabei zusehen. Neulich bin ich in einer der banalsten Situationen gewesen, in dem man sein kann, in einem Transferbus vom Flughafen zum Flugzeug. Und alle haben wir wie die Hammelherde da irgendwie uns transportieren lassen. Und ein junger Mann hatte eben einen Walkman auf und hat Musik gehört. Und ab und zu hat es ihn gepackt und er hat mitgesungen, hat das aber nicht mitgekriegt, dass er mitgesungen hat. Ja? Und er war wie so ein Verführter mitten in einer sozusagen Gruppe von resistenten Stoikern oder Kantianern. Und er sozusagen, aus ihm platzte es dann sozusagen raus. Natürlich gesteuert durch die Musik, ja? Durch diese Gewalt, die er in sich selber ins Ohr gestöpselt hatte, die aber natürlich auch Genuss war. Also wie weit ist das, was Sie da herausgearbeitet haben, so eine Art Grundsituation oder nehmen Sie es eher als eine historische Episode?
Also ich glaube, diese Typologie, die ich da entwickelt habe, also die drei verschiedenen Arten und Weisen, wie Musik verführen kann, also eben sinnliche Lust, Anregung der Einbildungskraft und physische Überwältigung, die, denke ich, sind wohl auch heute noch gültig. Also ich würde schon sagen, dass Musik nach wie vor sehr stark affiziert und man könnte wahrscheinlich diese Form der Affizierung unterscheiden, auch heute noch. Zumindest kann ich das von meiner Erfahrung sagen, dass das die drei Arten und Weisen sind, wie ich Musik als anregend erfahre. Allerdings glaube ich nicht, dass man das noch als Bedrohung so unbedingt erleben müsste. Also ich glaube, das hat sich geändert. Also ich zumindest würde es nicht unbedingt als bedrohlich empfinden, aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine Eltern mir erzählt haben, als die Beatles aufkamen, also als sozusagen diese Form von Musik aufkam, dass deren Eltern wiederum das genauso erlebt haben. Also mit ganz ähnlichen Befürchtungen und auch Argumenten, wie man sie da von diesen Moralaposteln um 1800 hört, da auch reagiert worden ist. Ich persönlich hege, glaube ich, gegen keine Form von Musik diese Befürchtungen. Aber man könnte vielleicht sagen, das hat sich übertragen auf bestimmte Musikkulturen, also oder sagen Kulturen, Clubkulturen oder so vielleicht, ja. Also da gibt es vielleicht auch heute noch ähnliche Befürchtungen. Das ist dann jetzt nicht die Idee, dass irgendwie Techno als bestimmte Musikform eine Bedrohung bedeutet, aber alles zusammengenommen, also die ganze Techno-Kultur vielleicht. Aber dann gehören eben auch noch andere Dinge wie Drogen und drei Tage langes Tanzen und andere Formen der Exzessivität dazu, um dann das gleiche Szenario, das gleiche Gewaltszenario zu entwickeln, wie es vielleicht vor 200 Jahren nur ein extra großes Orchester oder so hervorgerufen hat.
Wobei man sicher auch noch dazu sagen muss, dass die Hauptform, die Hauptmusikform sozusagen die Oper ist, wo das auftritt. Sie haben diesen
Karl Philipp Emanuel Bach und Beethoven sind es da.
Ja gut, aber das sind ja jetzt auch keine Massenphänomene. Also das sind ja, also ich meine, das gehört mit zu Ihrem Panorama, aber da, wo sozusagen die Moderne stärker aufbricht, ist da, wo es um Oper geht und auch diesen synästhetischen Charakter, also dass man eben Leute auf der Bühne hat und Kostüme hat und so etwas, wo die Verführungsgewalt größer ist. Würden Sie sagen, Oper ist so eine Steigerung auch von Musik in gewisser Weise oder gerade von diesem Charakter, diesem dreifachen?
Ja, von diesem dritten, also für diesen dritten Typus ist Oper wichtig, weil sozusagen alles, was noch dazukommt und die Sinne reizen kann, verstärkt ja genau diese Überwältigung. Ja, insofern ist da natürlich das Gesamtkunstwerk und was ja auch bei Spontini übrigens auch schon olfaktorisch war, also sozusagen auch selbst den Geruchssinn einbezog, weil man dann da eben Räucherkerzen noch mit auf die Bühne gebracht hat und so. Das ist da natürlich eine immense Steigerung und da kann man natürlich sagen, im 20. Jahrhundert gibt es irgendwie durch neue Medien ganz neue Möglichkeiten, sozusagen auf alle Sinne mit einem unglaublich gesteigerten Potenzial einzuwirken. Aber ich halte die anderen Formen für nicht weniger effektiv. Es sind eben nur andere Formen der Verführung oder der, wenn man es als Gewalt beschreibt, eben der Gewalteinwirkung. Und dafür bedarf man nicht unbedingt ein Gesamtkunstwerk.
Es gibt eine schöne Kritik von Heine an einer Pariser Opernaufführung, wo nicht nur Räucherkerzen eine Rolle spielten, sondern natürlich auch die Parfums der Damen noch dazu. Und dann noch die Kerzen und die körperlichen Ausdünstungen. Also das kann man sich alles auch so vorstellen. Jetzt sind wir immer schon so auf die Gewalt, auf die Lautstärke gekommen. Und da finde ich eine ganz tolle Fußnote bei Ihnen. Da haben Sie, glaube ich, irgendwelche Dezibel ausgerechnet, wie laut irgendeine Oper war. Und es muss ungefähr so sein wie Pressluftbohrer in der Richtung. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal darauf, wir haben ja auch mal einen Gast gehabt, der sich mit Sound Studies beschäftigt hat. Also Sie haben das Thema ja weiterverfolgt mit dieser Lautstärke. Mit welcher Perspektive, außer zu sagen, es wird alles immer lauter?
Sie beziehen sich jetzt auf das,
die Hörstürze.
Die Hörstürze. Ja, die Hörstürze, oh, da muss ich mich erstmal an den Band wieder zurückerinnern.
Also. Schon so viele Bücher geschrieben, dass sie sich überhaupt...
Ich hätte auch eine Alternative, also vielleicht können Sie, sagen Sie mal was zum magischen Denken, weil angeblich forschen Sie darüber.
Ja, im Internet da forsche ich drüber jetzt, aktuell, genau.
Und zwar im 20. Jahrhundert, ich kenne das nur aus dem 16.
Ja, das hat jetzt aber nichts mehr mit Musik zu tun.
Das ist halt
Hörstürzen,
da können wir mit mir. Ich sag da gleich noch was zu. Sag jetzt erstmal was zu den Hörstürzen. Also bei den Hörstürzen war der Gedanke, dass man eben es im 20. Jahrhundert mit Entwicklungen auf dem Gebiet der technischen Akustik oder akustischen Medien zu tun hat, die eben also unglaublich eingreifen in Hörerfahrungen jeder Art. Und das war eigentlich der Punkt, der uns ursprünglich veranlasst hat zu sagen, da wollen wir was zu machen, also uns die Frage stellen, welchen Einfluss haben diese neuen Medien genau auf diese Gewalt, die nicht nur durch Musik, sondern auch von anderen akustischen Phänomenen ausgehen kann. Wir haben in diesem Band uns eben auch, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Beiträge zu Musik in diesem Band, wenn ich mich recht erinnere, sondern es gibt eben auch Beiträge zum Lärm in der Stadt zum Beispiel, also einfach sozusagen zu dem Lärm, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind. Es gibt auch und gibt gewissermaßen einen Gegenbeitrag von einem Klangkünstler, der dann versucht, Klangräume zu schaffen, in denen eben alternatives Hören gewissermaßen möglich ist. Es ging auch dann um Phänomene des Abhörens, also sozusagen Lauschangriffe im Großen wie im Kleinen, also sozusagen im privaten Raum, wie eben auch zum Beispiel als Instrumente der Kriegsführung. Also es ging um ein unglaublich breites Spektrum in Bezug auf die Frage, wie kommen Akustik, Gewalt und neue Medien zusammen. Im 20. Jahrhundert, ja.
Das. Jetzt dürfen Sie sich über magisches Denken
aussprechen. Und jetzt sind wir schon im 20. Jahrhundert und bei einem neuen Forschungsgebiet von Ihnen. Ja. Sagen Sie noch ein paar Takte dazu.
Im Moment heißt das Titel nicht mehr magisches Denken, sondern primitives Denken. Ich spiele immer so hin und her. Das sagt vielleicht auch schon, worum es geht. es geht bei diesem Forschungsprojekt darum, dass ich eigentlich aus der Ethnologie kommend einer bestimmten Konstruktion auf der Spur bin, nämlich der Konstruktion des sogenannten primitiven Denkens, was eben im späten 19. Jahrhundert von der Ethnologie oder den Ethnologen, die Ethnologie entwickelt sich zu der Zeit gerade erst, eben konstruiert wird. Die Vorstellung ist da, dass die sogenannten Primitiven anders denken als wir, also die Europäer. Das sind zum Beispiel solche Phänomene wie wie Animismus, natürlich auch Magie sozusagen als Praxis, die darauf aufsattelt. Das sind auch Phänomene wie die als Partizipation beschrieben werden. Das heißt ja, das beliebteste Beispiel, was die immer bringen, ist, ein Volk in Südamerika hält sich, wissen von sich, dass sie Menschen sind, aber sie glauben, dass sie gleichzeitig auch Papageien sind. Und sie sind wirklich davon überzeugt, Papageien zu sein, und mit den Papageien natürlich dann in einem direkten Austauschverhältnis zu stehen und allem, was mit den Papageien zusammenhängt und so. Ja, also das, was man vielleicht auch unter Totemismus-Theorien vielleicht eher kennt. Also das ist eine kategorial andere Form von Denken, die zum Beispiel nicht auf Kausalität basiert. Also und was mich jetzt interessiert, ist zu sehen, wie das jetzt aus der Ethnologie rüberschwappt in andere Humanwissenschaften, zum Beispiel auch in die Entwicklungspsychologie oder auch in die allgemeine Psychologie. Es wird gesagt, die Kinder denken auch so wie die Primitiven und die Wahnsinnigen auch. Also Piaget zum Beispiel ist vielleicht ein Begriff. Piaget ist ein Entwicklungspsychologe, den man immer noch kennt. Der arbeitet auch mit dem Begriff des magischen Denkens und sagt eben, okay, Kinder denken auch so. Ja, Kinder können sich auch mit Dingen unterhalten. Ne? Die glauben auch, dass irgendwie... Wenn ich dem Baum sage, komme ich heute Nacht besuchen, dann macht er es vielleicht. Also solche, ne, diese Art von magischem Denken leitet er auch aus der Ethnologie her und sagt, gut, was wir bei den sogenannten Primitiven haben, kommt bei den Kindern wieder. Und andere Psychologen behaupten das Gleiche für die Schizophrenie, also dass Schizophrene auch genauso denken. Und was mich da jetzt interessiert, ist, das zu erarbeiten, dieses Diskursfeld zu erarbeiten und dann zu sehen, wie das in der Literatur der Zeit aufgegriffen und umgeschrieben, wie sich damit auseinandergesetzt wird. Und prominente Autoren da sind zum Beispiel Gottfried Benn, Döblin, Musil, Walter Benjamin.
Also doch wieder Deutsche.
Ja, ja, nur deutsche Autoren. Ah ja, also ich bin ja Germanistin, ja, richtig, und deswegen beschränke ich mich auf deutsche Autoren.
Gut, aber weil Sie ja gerade die Ethnologie, das ist ja alles
das stimmt, das ist,
wesentlich
ja,
nicht deutsch.
Ja, natürlich. Ne? Ich hatte auch wirklich...
Aber das ist die Rückwirkung dann sozusagen, also das Denken in der Literatur. Das ist auch so ein bisschen Ihr Thema, Denken in literarischen Texten. Begriffe, Ideen, Anschauungen. Mhm.
Also in diesem Fall ist das so, ja. Also ich meine, man könnte das tatsächlich aber auch ausweiten. Also ich hätte, das könnte man auch bei D.H. Lawrence zum Beispiel, wäre ein englischer Autor, den man der sehr gut heranziehen könnte. Oder auch in Frankreich gibt es einige, die man da genauso gut behandeln könnte. Aber es ist einfach schlichtweg, man muss irgendwo die Grenzen ziehen.
Sie wollen nicht ein 1000 Seiten Buch schreiben.
Ich will wieder nicht 1000 Seiten schreiben, genau.
Wann ist es denn soweit?
Das Buch?
Ja.
Weiß nicht, anderthalb Jahren.
Und wird es dann so eine klassische Habilitation?
Ich hoffe, sie wird so ähnlich, wie Sie mir am Anfang ja schon dieses Lob ausgesprochen haben. Ich hoffe, es wird eine lesbare Habilitation. Ja. Anders als andere, aber es muss auch eine Habilitation werden, ja.
Wo wir jetzt schon mal bei der Bürokratie sind, noch zwei Nachfragen. Sie haben ja eines Teils dieses Werk eingereicht in Berlin und Princeton parallel als Co-Tutel, also eine Form, die man an der deutschen Uni sehr, sehr selten hat, die sehr bürokratisch kompliziert ist. Ich hänge gerade selbst in so einer Sache fest. Und das Zweite, Sie haben es gemacht innerhalb eines Graduiertenkollegs. Jetzt bitte ich Sie nicht, uns die bürokratischen Verfahrensweisen zu erklären, sondern was hat das für Sie gebracht in Ihrem Denken und in Ihrer Art, sich auseinanderzusetzen?
Also ich habe ja in Princeton studiert, einen Großteil meines Studiums in Princeton verbracht. Ich war nur 3 Jahre in Hamburg und dann bin ich nach Princeton gegangen und habe da eben erst Musikwissenschaft und dann Literaturwissenschaft studiert. Insofern war für mich eher klar, es in Princeton auf jeden Fall zu machen. Die Frage war eher, mache ich es auch in Deutschland? Und mir hat, insofern verstehe ich Ihre Frage jetzt auch so, was hat mir Princeton gebracht? Und das hat mir eben enorm viel gebracht, weil im Unterschied zum Studium in Deutschland war die Betreuung da viel besser, war die Bibliothek besser ausgestattet, durfte man die Bücher ein ganzes Jahr ausleihen und nicht nur 6 Wochen.
Was sagst du denn dazu?
Und also Kleinigkeiten, die wirklich mir sehr viel gebracht haben. Insofern war ich Princeton und auch dem amerikanischen Universitätssystem ja irgendwie schon auch sehr verbunden. Und deshalb war es für mich eigentlich logisch, dass ich die Dissertation auch dort mache. Ich habe auch sehr, was die Interdisziplinarität angeht, sehr davon profitiert, weil es tatsächlich zumindest in Princeton so ist, dass die Fächergrenzen da schon auch weicher sind. Es auch sehr viel gängiger ist, dass Professoren in 2 Fächern unterrichten können, nicht nur in einem, und gerade auch die Musikwissenschaft zum Beispiel, die amerikanische, doch noch auch sehr viel offener ist gegenüber anderen Disziplinen als jetzt als die deutsche, obwohl das sich in Deutschland jetzt inzwischen auch ändert. Also das hat mich insofern schon sehr geprägt. Und aber ich umgekehrt hat mir auch das Graduiertenkolleg, was ja ein deutsches Graduiertenkolleg an der Humboldt-Universität war, natürlich sehr viel gebracht, weil ich glaube, so ein Buch zu schreiben, nur mit sich allein am Schreibtisch, da fehlt einem wirklich der Austausch mit anderen Kollegen, die sich mit ähnlichen Themen befassen. Und das war eben ein Kolleg zur Gewalt, also Kodierung von Gewalt im medialen Wandel. Und da hat zwar niemand außer mir zu Musik gearbeitet, aber alle haben sich mit dem Gewaltbegriff in seinen verschiedenen Facetten befasst. Und natürlich, da profitiert man ganz ungemein von, wenn man sich mit der gleichen Sache beschäftigt und auch ein Forum hat, wo man in regelmäßigen Abständen seine Texte vorstellen kann. Also.
Ich habe einen schönen vielleicht Hinweis für das Schlusswort. Es gibt ein wunderbares Pseudonym, was Sie einmal erwähnen in diesem Buch, das heißt Freimund Zuschauer. Also Freimund waren jetzt wir hier vorne, indem wir frei geredet haben. Ja, Zuschauer waren Sie da im Publikum. Aber das ändert sich jetzt, weil wir jetzt hier vorne aufhören und dann jeder mit jedem reden kann. Und in diesem Sinne geht's jetzt weiter. Wir danken Nicola Giss.
Vielen Dank.
Und jetzt kommt der Satz, bitte Musik.